D-Radio Wissen. Update.
Wir haben versichert, dass wir alles tun, dass sie, sollte ihnen etwas geschehen, auch zurückgebracht werden können. Diese Versicherung steht.
Natürlich fliegen wir deutsche Helfer nach Hause, wenn sie sich in Westafrika mit Ebola infizieren. Das hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen heute nochmal wiederholt. Nötig war das nach einem Spiegelbericht. Darin stand, dass die Bundeswehr gar nicht in der Lage sei, kranke Helfer zurückzufliegen. Mehr dazu heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Die Bundeswehr hat zwar Sanitätsflugzeuge, aber keine mit Isolierzelten, hatte der Spiegel geschrieben. Unsinn nennt das Bundesverteidigungsministerium den Bericht und sagt, dass die Bundeswehr zwar im Moment noch nicht für solche Fälle ausgerüstet ist, aber erstens könnten amerikanische Flugzeuge genutzt werden und zweitens würden deutsche Flugzeuge jetzt umgerüstet und seien dann pünktlich fertig. Die Freiwilligen sollen Mitte November in die Ebola-Gebiete fliegen. In Deutschland ist beim Thema Ebola die Bundesverteidigungsministerin in der Kritik, in Spanien die Gesundheitsministerin Ana Mato. Eine Krankenschwester hatte sich in Madrid mit Ebola infiziert. Mittlerweile sind deshalb 6 Menschen unter Quarantäne. Viel Inhaltliches kam allerdings von der Gesundheitsministerin heute nicht zum Thema.
Meine Damen und Herren, die Regierung handelt mit der größtmöglichen Transparenz in Zusammenarbeit mit allen spanischen, europäischen und internationalen Institutionen, um mit Verantwortlichkeit den Fall der spanischen Infizierten zu behandeln.
Die infizierte Krankenschwester hatte einen Ebola-Patienten gepflegt und sich bei ihm angesteckt. Wie genau, ist immer noch nicht klar. In Deutschland soll morgen ein Ebola-Patient aus Liberia ankommen, ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen, der in Leipzig behandelt wird. Bisher sind 2 Ebola-Kranke nach Deutschland gebracht worden. Einer liegt noch in der Uniklinik Frankfurt am Main, der andere wurde in Hamburg behandelt und ist jetzt wieder gesund. Die Angst vor Ebola außerhalb von Afrika wächst. Die USA wollen deshalb in Zukunft an Flughäfen stärker kontrollieren. Bei allen Passagieren aus Westafrika soll Fieber gemessen werden. Für Deutschland gibt Dirk Brockmann von der Humboldt-Uni Berlin aber Entwarnung. Er hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF vorgerechnet, dass das Risiko, dass ein Kranker unwissentlich einreist, er nennt es Importrisiko, sehr klein ist.
100 Ebola-Infizierte müssten ausreisen, damit in etwa einer, es ist sogar etwas weniger, in Deutschland landet. Allerdings muss man auch berücksichtigen, wie wahrscheinlich es ist, dass Ebola-Infizierte in ein Flugzeug steigen in Afrika. Das ist relativ schwierig zu schätzen und das hängt natürlich auch ab von der Situation, die sich in Westafrika weiterentwickelt.
Und damit sich die Situation in Westafrika verbessert, sagt Brockmann, muss es eben weiter Helfer geben, die dorthin reisen. Denn in Westafrika wird die Lage immer dramatischer. In Sierra Leone zum Beispiel streiken die Bestatter, die die hoch ansteckenden Ebola-Opfer begraben, weil sie keine Gefahrenzulage bekommen, sagt einer von ihnen.
Es ist uns egal, ob Leichen herumliegen. Mit uns will ohnehin keiner mehr etwas zu tun haben. Jetzt soll die Regierung uns wenigstens bezahlen.
Sierra Leone ist mit Guinea und Liberia am stärksten von Ebola betroffen. Mittlerweile sind in den 3 Ländern fast 3.500 Menschen an dem Virus gestorben. 7.500 sind infiziert. Allerdings geht die Weltgesundheitsorganisation davon aus, dass die Dunkelziffer viel höher ist.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Um Ebola geht es auch im Netz. Nutzer Aspericias schreibt auf tagesschau.de: Am allerwichtigsten ist, sofort in Afrika massiv zu helfen. Denn nur wenn die Seuche dort gestoppt wird, kann verhindert werden, dass sie sich letztlich in Europa etabliert. Ansonsten wird sie immer wieder und immer öfter Wege nach Europa finden. Kai Kupferschmidt twittert: Ja, wir müssen unsere Gesundheit jetzt auch in Westafrika verteidigen. Viele misstrauen Zusicherungen, dass Ebola in Europa keine Gefahr ist. Happy Nator zählt es bei Twitter so auf: Die Rente ist sicher, Atomkraft ist sicher, die Infektionsabteilung ist sicher. Goldschmiedel schreibt: Immer wenn etwas als unwahrscheinlich behauptet wird, sollte man ganz vorsichtig sein. Für Twitter-Nutzer Kasper ist Ebola-Angst im Alltag offenbar schon real. Musste gerade in der Bahn niesen und der Typ neben mir hat sich ca. 200 Plätze weggesetzt.
Was sonst noch wichtig war?
Seit Tagen gibt es schwere Kämpfe um die syrische Stadt Kobane an der türkischen Grenze. Jetzt melden die kurdischen Truppen zum ersten Mal Erfolge gegen die Terrormiliz IS. Die zuständige Bezirksregierung und Augenzeugen berichten, dass die IS-Kämpfer aus einigen Stadtteilen vertrieben wurden, auch weil die internationalen Luftangriffe gewirkt hätten. Trotzdem gibt es weiter Berichte über schwere Kämpfe in Kobane. In der Türkei haben tausende Kurden gegen die Syrien-Politik ihrer Regierung protestiert, zum Beispiel in Istanbul und Diyarbakir. In vielen Städten im Südosten der Türkei gilt deshalb eine Ausgangssperre. Medien berichten, dass 14 Menschen ums Leben gekommen sind bei Schießereien zwischen kurdischen Demonstranten und radikalen Islamisten. Vor gut einem Monat haben die Ukraine und die pro-russischen Separatisten eine Waffenruhe für die Ostukraine verabredet. Dass diese Vereinbarung wenig genützt hat, ist schon länger klar. Jetzt zeigt es ein Bericht der UNO schwarz auf weiß. Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer mit den Einzelheiten.
331 Todesopfer registrierte das UN-Büro für Menschenrechte in Genf seit Inkrafttreten der Vereinbarung. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kämpfe schauen die Vereinten Nationen mit Sorge auf die kommenden Wintermonate. Es wird erwartet, dass das Gas knapp wird. Das sei in der ganzen Ukraine zu spüren, insbesondere jedoch in den notdürftig eingerichteten Flüchtlingslagern.
Jeder fünfte Jugendliche in der EU hat keinen Job. Und in Italien, Spanien und Griechenland ist im Schnitt die Hälfte der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos. Zwei EU-Gipfel hat es speziell zu dem Thema schon gegeben. Beim dritten heute sollte Zwischenbilanz gezogen werden. Und die sieht ernüchternd aus. Vor einem Jahr haben die EU-Staaten ein Hilfspaket beschlossen. Zum Beispiel eine Garantie dafür, dass arbeitslose junge Leute spätestens nach 4 Monaten einen Job oder zumindest einen Praktikumsplatz bekommen. Aber nur ein Bruchteil des Geldes ist bis jetzt von den Ländern abgerufen worden. Experten wie der Wirtschaftswissenschaftler Rainer Flassbeck sagen, statt zu wenig Geld zu geben, muss man an die eigentlichen Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit ran.
Die Jugendarbeitslosigkeit ist ja nicht vom Himmel gefallen oder ist nicht plötzlich haben sich die Ausbildungssysteme in den Ländern verschlechtert, sondern es ist Folge der extrem schlechten wirtschaftlichen Entwicklung. Und hier geht es in den letzten Monaten noch weiter bergab. Das heißt, es spricht alles dafür, dass sich die Arbeitslosigkeit auch der Jugendlichen weiter verschärft und nicht verbessert.
Der zukünftige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will deshalb gut 300 Milliarden Euro in die Hand nehmen für ein Wachstums- und Investitionspaket. Auch Frankreich und Italien haben auf dem Gipfel mehr Geld gefordert. Deutschland ist dagegen. Die Bundesregierung will erstmal kein neues Geld mehr geben, solange die aktuelle Hilfe noch nicht bei den Jugendlichen angekommen ist.
Ja, bis hier bin ich gekommen, aber dann war Schluss. Weiter ging's nicht, weil mein erster Zug fährt um 21:45. Man kann schon nach Hause gehen.
Very complicated, yes.
Naja, also bisher sind es 5 Minuten. Ich hoffe, dass das dabei bleibt, weil man muss ja in Hannover irgendwie nochmal umsteigen. Ich hoffe, es geht gut.
Für viele ging es nicht gut. Die Lokführer haben von gestern Abend bis heute Morgen um 6 gestreikt. Aber es hat bis heute Nachmittag gedauert, bis alles wieder einigermaßen rund lief bei der Bahn. Die Lokführergewerkschaft GDL nennt den Streik einen großen Erfolg. Die Bahn hält ihn für völlig überzogen. Beide Seiten fordern jetzt weitere Verhandlungen. Allerdings sieht es nicht so aus, als könnte sich der Streit schnell klären. Denn die GDL kämpft nicht nur für mehr Geld und weniger Arbeit. Die Gewerkschaft will in Zukunft nicht nur für die Lokführer, sondern auch für andere Bahnmitarbeiter verhandeln. Aber die Bahn ist dagegen, genauso wie die Konkurrenzgewerkschaft EVG.
Was noch wichtig wird.
Der neue NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg trifft sich morgen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Es geht um die Lage in Syrien und im Irak und den Vormarsch der IS-Terroristen. Die Türkei hat bis jetzt nicht in die Gefechte rund um die umkämpfte Stadt Kobane in Syrien eingegriffen. Und wenn IS von Kobane aus in Richtung Türkei vorrückt, könnte Ankara den Bündnisfall ausrufen. Das heißt, die NATO-Partner wären verpflichtet, zur Verteidigung der Türkei einzugreifen. Morgen vor 25 Jahren, am 9. Oktober 1989, gingen in Leipzig 70.000 Menschen auf die Straße. Die größte Montagsdemonstration gegen das SED-Regime. Obwohl die Sicherheitskräfte mit Gewalt gedroht hatten. Bundespräsident Joachim Gauck würdigt die friedliche Revolution morgen mit einer Rede zur Demokratie. Auch die Präsidenten von Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei sind dabei.
Und sonst in der Welt?
Als erster amtierender Staatschef steht seit heute Kenias Präsident Uhuru Kenyatta vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Der 52-Jährige muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten, wegen Mord, Vergewaltigung und Deportationen. Er soll die Unruhen und die Gewalt nach der Präsidentenwahl 2007 in Kenia mit angestachelt haben. Über 1000 Menschen wurden damals getötet, mehr als Zehntausende vertrieben. Der Prozess droht allerdings aus Mangel an Beweisen zu platzen. Die Anklage wirft der Regierung in Kenia vor, die Ermittlungen zu behindern, weil sie sich weigert, Kontoauszüge oder Handydaten des Präsidenten zu übergeben. Außerdem sollen Zeugen eingeschüchtert worden sein. Die Anklage will deshalb, dass das Verfahren erstmal ausgesetzt wird. Die Verteidigung fordert dagegen einen bedingungslosen Freispruch für den Präsidenten. Wann die Richter entscheiden werden, steht nicht fest. Nigeria und seine Nachbarländer wollen ihren Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram verstärken. Bei einem Gipfeltreffen in Niger haben sie vereinbart, dass die geplante Militärmission im November starten soll. Bis dahin soll jeder Staat an seiner Grenze Truppen aufstellen. An der Mission beteiligen sich Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun mit jeweils 700 Soldaten. Die Terrororganisation Boko Haram kämpft seit mehreren Jahren mit Anschlägen, Überfällen und Entführungen für einen islamistischen Staat im Norden Nigerias. Inzwischen versuchen die Terroristen aber auch, Gebiete über die Staatsgrenze hinweg zu erobern, nach dem Vorbild von IS in Syrien und im Irak. Großbritannien darf ein neues Atomkraftwerk mit Steuergeldern mitfinanzieren. Die Europäische Kommission hat beschlossen, dass die Subventionen dafür rechtmäßig sind. Das neue Kraftwerk soll im Südwesten von England gebaut werden. Es ist das erste Mal, dass in Europa ein neues Atomkraftwerk entsteht, seit der Katastrophe im japanischen Fukushima im März 2011. Atomkraftgegner und Österreich haben angekündigt, dass sie gegen die Subventionen klagen wollen. Es ist eine Art Präzedenzfall. Litauen, Polen und Finnland zum Beispiel wollen ihre Atomkraft auch vorantreiben und könnten das britische Modell zum Vorbild nehmen. Umweltschützer befürchten, dass die EU jetzt in ganz Europa Subventionen für Atomkraft erlaubt.
Wissensnachrichten.
Und da geht's natürlich um den Nobelpreis. Vorgestern war Medizin, gestern Physik und heute war Chemie dran. Und dieses Mal geht der auch an einen Deutschen, und zwar an Stefan Hell, Direktor des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie. Der teilt sich den Preis mit den beiden US-Forschern Eric Betzig und William Myrner. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten, was haben die drei gemacht?
Ja, alle drei haben Lichtmikroskope weiterentwickelt, sodass man damit viel kleinere Dinge sehen kann. Also zum Beispiel, was in lebenden Zellen so passiert oder wie Nervenzellen im Gehirn Verbindungen aufbauen. Und ganz lange dachte man, sowas wäre überhaupt gar nicht möglich mit sichtbarem Licht. Da gibt es nämlich eine physikalische Grenze, die sagt so, damit kann man nichts auflösen, was kleiner ist als 0,2 Mikrometer. Das ist ungefähr 500 mal kleiner als ein Menschenhaar.
Das klingt aber schon ziemlich klein.
Ja, aber die interessanten Sachen in der Biologie, die sind noch kleiner. Zum Beispiel Bakterien, Viren und die Einzelteile der Zelle. Man kann dafür zwar auch kürzerwelliges Licht nehmen, um die abzubilden, Röntgenstrahlung zum Beispiel, aber mit so einer heftigen Strahlung, da macht man so eine Zelle dann auch kaputt. Mit sichtbarem Licht kann man was Lebendiges unter dem Mikroskop anschauen, ohne dass es gleich kaputt geht. Aber da gab es ja diese magische Grenze, das sagt auch der Preisträger Stefan Hell.
Haben schon mehrere gesagt, dass sie das Lichtmikroskop schärfer machen können. Und alle haben sich die Zähne drin ausgebissen. Der wird es wahrscheinlich auftun. Das haben sich viele gedacht. So war es aber nicht.
Ja, so war es aber nicht. Er hat schließlich einen Trick gefunden, wie man trotzdem kleinere Objekte abbilden kann. Dabei bringt man nur ganz wenige Moleküle auf einmal zum Leuchten, also zum Fluoreszieren, damit man die schön einzeln anschauen kann. Das hat Hell mit einem Laserstrahl geschafft, in dem ein blauer und ein roter Strahl überlagert sind. Dann gab es ja noch William Myrner von der Stanford University, auch Preisträger. Der hat es in den 80ern geschafft, ein einzelnes Molekül abzubilden. Und Eric Betzig vom Howard Hughes Medical Institute in den USA, der hat mit verschiedenen Farben gearbeitet und mit Molekülen, die zeitversetzt leuchten. Also alle drei haben es mit unterschiedlichen Tricks geschafft, noch tiefer in ganz, ganz kleines Leben reinzuschauen. Und zwar so tief, dass man gar nicht dachte, dass das überhaupt möglich ist.
Unser nächstes Thema ist Fremdsprachen, und zwar nicht einfach nur Englisch oder Französisch, sondern Delfinisch. Wale haben nämlich sich die Sprache von Delfinen abgeguckt und auch nachgemacht.
In einem Forschungsinstitut in Kalifornien hat man drei Orcas, also Killerwale, beobachtet, die mit Delfinen untergebracht waren, jahrelang. Und da kam raus, die haben ihre Laute denen der Delfine angepasst. Also Orcas haben ja ganz verschiedene Töne auf Lager. Pfeifen, Grunzen und so Klicklaute zum Beispiel. Und Delfine, die haben ein ganz ähnliches Repertoire an Geräuschen, aber die pfeifen viel mehr, ungefähr so. Und die Orcas, die haben das mit den Jahren übernommen und auch mehr gepfiffen.
Okay, aber so richtig nach Sprache lernen klingt das jetzt noch nicht.
Doch, das gab es tatsächlich auch. Einer der Wale, der hat nämlich ein komplett neues Geräusch gelernt von einem Delfin. Also das Wale normalerweise überhaupt nicht machen. Und selbst die Delfine, die hatten den Ton erst von menschlichen Trainern gelernt.
Und zum Schluss, Sophie, gibt es noch Weltliteratur in Kurzform.
Ja, und zwar auf 140 Zeichen auf Twitter. Und da darfst du jetzt gleich mal raten, welche Tweets zu welchem Buch gehören. Also, wir fangen mal leicht an. Wandern für den Weltfrieden.
Weiß ich nicht.
Einfach mal so ins Blaue.
Ja, ich würde jetzt sagen Habe Kerkeling, aber das ist, glaube ich, so trivial.
Ist gar nicht so schlecht, war aber Herr der Ringe.
Ach, guck.
Ja, dann noch was anderes. Was, wenn wir zur Abwechslung alle mal nett zueinander wären? Das ist jetzt aber schon Königsklasse, das ist richtig schwierig. Ich sag's einfach.
Ja, sag's einfach. Ja,
die Bibel.
Okay.
Also hinter den Tweets steckt eine Idee von Zeit Online. Die Redakteure haben Nutzer aufgerufen, ihr Lieblingsbuch in einem Satz zusammenzufassen und das Ganze dann zu twittern. Und der Hashtag für die Aktion heißt ein Buch, ein Satz.
Die Frage ist nur, wessen Lieblingsbuch war die Bibel?
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht kann es im Westen und im Norden noch Regen geben. Im Süden und im Osten bleibt es weitgehend trocken. Morgen liegt ein Wolkenband über Deutschland. Das geht von West nach Ost und bringt immer wieder Schauer und auch Gewitter. Ansonsten scheint aber häufig die Sonne bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.